Lebenskunst. Begegnungen am Sonntagmorgen.
Muße und Veränderung, wohltuende Ruhepause und notwendender Wandel. Darum wird es in der kommenden Stunde gehen. Vivian Dittmar ist seit Jahren auf den verschiedensten Ebenen aktiv, um ihren Teil beizutragen in der Debatte, wie unsere Gesellschaft nachhaltig gewandelt werden kann, ohne dass die Menschen einen Verlust an Wohlstand erleiden. Zentraler Punkt ihres Ansatzes: Wir müssen neu definieren, was wahrer Wohlstand ist. Und die Ordensfrau und Autorin Melanie Wolfers denkt, passend zu den beginnenden oder bald beginnenden Ferien, über recht verstandene Muße nach. Guten Morgen. Durch die kommende Stunde begleitet sie Martin Groß. Jandis Marcelenka zieht beschwingt den Vorhang auf. Das Kyrie aus der Missa Gratias Agimus Tibi von Jandis Marcelenka. Frieda Bernius war der musikalische Leiter. Um Aussteiger und Nachfolger geht es in jener Bibelstelle, die heute unter anderem für evangelische Gottesdienste vorgesehen ist. Hier gelesen von Judith Fürst. Es geht um die Berufung der ersten Jünger des Jesus von Nazareth, die Fischer am See Genezareth waren. Johannes Modes, Pfarrer der lutherischen Stadtkirche in der Wiener Dorotheagasse, bezeichnet den Text als wundersame Wundererzählung vom wundersamen Fischfang, der zugleich ein neuer Anfang ist.
Das Lukasevangelium erzählt von der Berufung der ersten Jünger etwas anders als das Markus- und das Matthäusevangelium. Bei jenen nämlich sieht Jesus die Fischer und fordert sie direkt zur Nachfolge auf, woraufhin sie ihre Netze wegwerfen. Lukas hingegen arbeitet die Begebenheit aus. Zu einer wundersamen Wundererzählung vom wundersamen Fischfang. In ihrem Verlauf werden auch hier Simon Petrus und seine Gefährten zu Aussteigern und Nachfolgern. Denn als sie aus dem Boot aussteigen, lassen sie auch ihr altes Leben hinter sich und gehen mit Jesus.
Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die am anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Aus dem Lukasevangelium Kapitel 5, die Verse 1 bis 11.
Aller Anfang ist schwer, aller Fang zumindest ist leicht. Zu leicht, so leicht, dass man davon wohl eher nicht leben kann. Das ist die Erfahrung von Simon Petrus und seinen Mitstreitern auf dem Fischerboot, als Jesus bei ihnen einsteigt. Und was dann passiert, ist eigentlich ein wenig paradox. Ich liebe es, dass biblische Texte manchmal ein wenig paradox sind, ja sogar hin und wieder einen Zug ins Absurde haben. So auch die Berufungsgeschichte aus dem Lukasevangelium. Denn am Ende ist zwar auch ihr Fang schwer, die Netze reißen fast, aber darum geht es gar nicht mehr. Nicht einmal eine Erwähnung ist es dem Verfasser des Lukasevangeliums wert, was eigentlich mit dem vollen Netz passiert, als die Boote an Land sind. Der größte Fang? Das sind nicht die Fische im Netz, sondern der neue Anfang. Und der bewirkt offenbar, dass alles, was vorher wichtig war, was Sorgen bereitet und Verzweiflung geweckt hat, nicht mehr so wichtig ist, dass es das Leben bestimmen kann. Wer es, so sagt diese Geschichte, mit Jesus zu tun bekommt, wird zu einem neuen Anfang befreit, der so leicht ist, dass alles Schwere an Gewicht verliert.
Thank you.
Musik von Gabriel Fauré aus einer Messe, die für Fischer komponiert wurde, zu ihrer Unterstützung im kleinen französischen Dorf Villaville. Philipp Herreweche hat dirigiert. Und wenn Gabriel Fauré damals 1881 aus sozialen Gründen komponiert hat, um den dortigen Fischerverein zu unterstützen, dann bleiben wir gewissermaßen beim Thema. Was wäre, wenn eine Neuausrichtung auf eine nachhaltige, sozial gerechte und sinnerfüllte Zukunft nicht primär Verzicht, sondern eine neue Form von Wohlstand für alle ermöglichen würde? Diese Frage treibt die Autorin Vivian Dittmar um. Bei den diesjährigen Goldecker Dialogen hat sie Anfang Juni den Hauptvortrag gehalten. Sie ist Gründerin der Be the Change Stiftung für kulturellen Wandel in Deutschland. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, eine neue Definition von Wohlstand in die Nachhaltigkeitsdebatte einzubringen, die ihrer Meinung nach immer noch zu sehr vom Verzichtsdenken geprägt ist. Nach Lehr- und Entwicklungsjahren in den USA, Indonesien, Indien und Lateinamerika ist Dittmar 2003 nach Deutschland zurückgekommen. Johannes Kaup hat Vivian Dittmar, die Mutter von zwei erwachsenen Söhnen ist und im bayerischen Chiemgau lebt, gefragt, was glauben Sie?
Vivian Dittmar, bevor Ihre Eltern mit Ihnen in die USA und dann zurück nach Deutschland gegangen sind, haben Sie in Indonesien gelebt, also Ihre Kindheit, Jugend auch verbracht und haben dann eine fremde Kultur und andere Mentalitäten kennengelernt. Was war denn da für Sie das Wichtigste, was Sie von dort mitbringen und was heute noch fruchtbar ist?
Diese Zeit hat mich tief geprägt und sie hat mich vor allem dadurch geprägt, dass ich sehr jung eine Kultur erlebt habe, wo ich die Menschen als wesentlich glücklicher wahrgenommen habe, obwohl sie materiell viel weniger hatten als die Menschen in Europa und später in den USA. Und dieser Unterschied war so stark und so irritierend, dass er mich wirklich über Jahrzehnte beschäftigt hat, weil ich nicht verstehen konnte, woran das lag. Und ich hatte aber den Eindruck, dass es wahnsinnig wichtig, vor allem vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsdebatte, wo wir wissen, dass unsere Lebensweise hier nicht zukunftsfähig ist, wie wir viel zu viel konsumieren. Und ich so sagte, ja, Moment mal, aber wenn die uns gar nicht glücklich macht und Menschen mit einem viel kleineren ökologischen Fußabdruck viel glücklicher sind, dann machen wir doch was grundlegend falsch und wir stellen auch die falschen Fragen.
Sie haben diese Begegnungen, Erfahrungen in einer Freundschaft mit einer jungen Balinesin sozusagen erlebt, die anders war als Sie.
Ja, genau. Also ich habe eine Freundschaft geschlossen, die bis heute trägt. Und inzwischen sagen wir, wir sind eigentlich eher Schwestern. Und dieses Mädchen war ein paar Jahre älter als ich und wurde meine Lehrerin. Sie hat mich in die Kultur eingeführt, hat mir die Sprache beigebracht. Bis heute erklärt sie mir alles Mögliche über die Kultur. Und sie war wirklich sehr, sehr arm. Also auch im dortigen Kontext war sie nicht privilegiert. Und ja, sie hat etwas, was wir nicht haben.
Was ist das?
Naja, also zunächst einmal ist ein Glück oder eine Zufriedenheit und eine Erfüllung wahrnehmbar, die ich eben bei Menschen in Europa oder USA so sehr selten antreffe. Ich will nicht sagen nie, aber selten. Und ich habe lange gebraucht, um herauszufinden, dass das kein Zufall ist, dass da ganz viele verschiedene Faktoren zusammenspielen. Also das eine ist das enge Sozialgefüge, was inzwischen ja auch ganz gut untersucht ist, dass uns das glücklich und gesund macht als Menschen. Und dass das in kollektivistischen Gesellschaften einfach ganz anders gegeben ist. Und dass deswegen Menschen da zwar viel weniger Freiheit haben, aber andere Bedürfnisse eben ganz anders abgedeckt sind als bei uns, die offenbar wichtiger für uns sind, als wir das in unserer individualistischen Gesellschaft einschätzen. Das andere ist aber auch die Rolle der Religion, die dort eine sehr, sehr lebendige ist, die sehr in den Alltag verwoben praktiziert wird. Und wo das jetzt im Fall meiner Freundin wirklich so ist, dass sie das wirklich durch alles durchträgt. Also diese drei sind jetzt mal Dimensionen von Wohlstand, die ich ja auch in meinem Buch Echter Wohlstand definiert habe, wo ich eben erkannt habe, es gibt nicht materielle Formen von Wohlstand, wo wir tatsächlich wesentlich ärmer sind als Menschen in anderen Kulturen.
Ich möchte mit einem Zitat kommen, das ist schon 50 Jahre alt. Das geht so, sagt dann, von wem es ist. Wir sind eine Gesellschaft notorisch unglücklicher Menschen, einsam, von Ängsten gequält, deprimiert, destruktiv, abhängig. Jene Menschen, die froh sind, wenn es ihnen gelingt, ihre Zeit totzuschlagen, die sie ständig einzusparen versuchen. Das hat der Sozialpsychologe Erich Fromm geschrieben, vor 50 Jahren, ein Buch über die seelischen Grundlagen der Gesellschaft, Haben oder Sein. Das klingt nicht nach Wohlstand, das klingt nach Armut, wenn auch nicht im materiellen Sinn. Ist das das, was Sie meinen?
Ja, die Zeitarmut oder der Zeitwohlstand ist eine weitere Dimension, auf die ich eben auch gekommen bin, wo ich gemerkt habe, dass eben je technologisch fortgeschrittener eine Gesellschaft wird, desto mehr Technologien haben wir, die behaupten, sie würden uns Zeit sparen, aber eigentlich beschleunigen sie uns. Und wir leben in einer Geschwindigkeit, die nicht artgerecht ist, die uns nicht entspricht. Und das macht uns krank und unglücklich.
Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, über die Zeit, der Augenblick ist jenes Zweideutige, wo sich Zeit und Ewigkeit begegnen. Und mit Zeit meint er die verlaufende lineare Zeit, die uns prägt. Das ist die Zeit, die wir jetzt gefunden haben, damit wir jetzt miteinander sprechen, die Uhrzeit. Und dann gibt es eben diese andere Zeit, die bleibt, die manche Ewigkeit nennen. Ne? Und die Frage ist sozusagen, wie schaffen wir Möglichkeiten in dieser linearen Zeit, um eigentlich zu werden, um in diesen Augenblick zu kommen, in das Ganz-Dasein?
Der Schlüssel dafür ist meiner Erfahrung nach die Entschleunigung. Und das ist das Paradoxe an Zeitwohlstand, dass Zeitwohlstand nicht entsteht, indem wir beschleunigen und Zeit sparen, wie die grauen Herren das ja in Momo auch suggerieren, sondern im Entschleunigen. Und das bedeutet eben für uns heute in der modernen Welt oder postmodernen Welt, dass wir an einen Punkt kommen müssen, wo wir uns bewusst entkoppeln von der Geschwindigkeit der Maschinen, die wir erschaffen haben. Weil die beschleunigen immer weiter. Wir haben jetzt mit KI ja die nächste Beschleunigungswelle. Und wenn wir nicht an den Punkt kommen, wo wir bewusst innehalten und bewusst entschleunigen, dann verpassen wir diesen Augenblick, in dem die Ewigkeit erfahrbar ist. Die ist erfahrbar im Innehalten, in diesem Augenblick.
Wir leben in einer Gesellschaft, die von spiritueller Armut geprägt ist. Deshalb gibt es auch in der materialistischen Welt Ausbruchsversuche, weil wir uns da was erhoffen. Aber es gibt auch Ausbruchsversuche im Sinne von Aussteigen mit allerlei esoterischen Praktiken und Heilslehren. Wenn wir jetzt echte Spiritualität betrachten, wie sie in den großen Kulturen entwickelt worden ist, braucht es aber unsere ganzheitliche Vernunft, unseren ganzen Menschen, unsere ganze Leiblichkeit. Ja, also das ist kein Aussteigen in einem gewissen Sinn oder den Geist höher schätzen als den Leib. Mhm. Was ist denn für Sie persönlich gelebte Spiritualität?
Mhm. Also gerade in letzter Zeit beschäftigt mich die Frage, inwieweit wir nicht eigentlich einen neuen Materialismus bräuchten. Also einen Materialismus, der sich erinnert, dass alles heilig ist. Und das wäre für mich ein anderer Materialismus. Das, was wir jetzt als Materialismus bezeichnen, ist ja eigentlich geprägt von einer tiefen Geringschätzung gegenüber der Materie. Das ist eigentlich absurd. Und genau deswegen meinen wir, wir können sie einfach nehmen und können daraus irgendeinen billigen Schund produzieren und den dann einfach als Müll entsorgen. Nichts davon nährt uns. Und wenn wir wieder tiefere Beziehungen aufbauen, auch zu den Dingen, dann wäre das ein neuer Materialismus, der uns anders verbindet. Weil letztlich ja auch alle Materie ein Ausdruck ist von dem einen. Und alles ist aus einem hervorgegangen. Und diese Spaltung, diese vermeintliche von Geist und Materie, ist ja etwas, was im Moment auch viel diskutiert wird und auch erkannt wird, wie falsch das ist. Und wie problematisch, und zwar nicht nur im religiösen Kontext, sondern auch im wissenschaftlichen Kontext. Also in der Psychologie, in der Psychiatrie zum Beispiel, wird das erkannt, dass bestimmte Sachen gar nicht mehr gelöst werden können, wenn wir das nicht überwinden. Diese Spaltung im Denken, die irgendwann mal erfunden wurde, die wir aber alle einfach übernommen haben und die dann eben dazu führt, dass wir zum Beispiel eine Spiritualität oder auch bestimmte Religionen entwickeln, die den Körper ablehnen, die die Materie ablehnen, und irgendwie so tun, als wären das getrennte Dinge. Und
es geht ja auf, wenn man so will, auf Descartes zurück, vor 450 genau. Jahren, nicht? Also Subjekt-Objekt-Spaltung, nicht? Also Vivien Dittmar ist ein Objekt in Bezug auf mich, Johannes Kraup ist ein Objekt in Bezug auf Vivien Dittmar. Und da gibt es nichts, was uns verbindet offenbar, außer dass wir Menschen sind, Egos, die nach irgendwas streben, also nach diesem Menschenbild, wenn das wahr wäre. Ja. Aber das prägt uns, nicht? So wachsen wir auf, nicht? Also in dieser Art und Weise die Welt zu betrachten, nicht? Zu verobjektivieren.
Ja, und davor ja schon Galileo, der das ja auch gemacht hat, wie man sagt, um einfach in Ruhe seine Sachen machen zu können und mit der Kirche keine Probleme zu haben. Dass er einfach gesagt hat, okay, das Geistige ist was völlig anderes, das ist getrennt von der Materie, ich befasse mich mit der Materie als Naturwissenschaftler und die Kirche hat ihrs. Und das war in gewisser Weise auch ein Trick, damit er in Ruhe seine Sachen machen konnte und überhaupt das wissenschaftliche Denken etablieren konnte in einer Zeit, wo das überhaupt nicht selbstverständlich war. Und jetzt ist es aber an der Zeit, das wieder zusammenzuführen. Also weil ja auch die Wissenschaft in Bereiche kommt, wo das einfach nicht mehr haltbar ist.
Sie hören ein Gespräch, das Johannes Kaup mit Vivien Dittmar geführt hat. Unter ihren zahlreichen Büchern finden sich Titel wie »Der emotionale Rucksack«, »Das innere Navi«, »Gefühle und Emotionen« und »Der innere Wohlstand«.
Was sind denn ganz persönlich Ihre eigenen Quellen, auf die Sie sich beziehen, wo Sie gewachsen sind, wo Ihre Erkenntnisse groß geworden sind, wo genug Sicherheitsraum war, die zu werden, die Sie heute sind?
Für mich war das persönlich ein sehr disruptiver Prozess, der sehr geprägt war von sehr tiefen Krisen. Also ich hatte eine Biografie, die wirklich nicht einfach war, die geprägt war eben von sehr früher Mutterschaft, dann einer ganz schweren Krankheit von meinem damaligen Ehemann und gleichzeitig dann auch immer wieder tiefe Sinnkrisen. Und ich bin selbst von einem Zustand von ursprünglich mal atheistisch, agnostisch dann irgendwann, sagen, okay, ich weiß es nicht, und dann wirklich katapultiert worden. Und das ist mir zweimal im Leben passiert durch sehr intensive, ich glaube, manche würden es Gotteserfahrungen nennen, also die mich wirklich scheinbar aus dem Nichts ereilt haben und mein gesamtes Weltbild einfach komplett aus den Angeln gehoben haben. Also wo einfach alles, was ich davor dachte und für wahr hielt, plötzlich offensichtlich unwahr war, aber einfach aufgrund von dem subjektiven Erleben. Und ich weiß inzwischen, dass viele Menschen diese Erfahrungen haben, dass viele auch gar nicht drüber sprechen, weil man ja heutzutage da leicht für verrückt erklärt wird. Und ich glaube, es ist aber wichtig, dass wir darüber sprechen, gerade weil diese Erfahrungen so universell sind. Das ist der eine Grund, dass wir einfach merken, viele Menschen haben diese Erfahrung. Und da sind wir nicht im Bereich des Glaubens, sondern im Bereich der Erfahrung und man könnte auch sagen des Wissens, weil wir etwas sehen, erkennen. Ich glaube nicht, sondern ich erkenne. Gleichzeitig sind das Bewusstseinszustände, und ich habe mich wirklich viel damit befasst, die auch, sage ich mal, fehleranfällig sind oder wo wir uns auch verlaufen können. Und auch deswegen müssen wir drüber sprechen, weil viele Menschen sich verlaufen, wenn sie solche Erfahrungen haben oder wenn sie in Kontakt kommen mit jemandem, der solche Erfahrungen hatte. Wenn Menschen solche Erfahrungen hatten, dann haben sie oft eine besondere Ausstrahlung und ziehen Menschen an, die sich danach sehnen. Und wenn wir aber nicht erkennen, dass diese Bewusstseinszustände zwar einerseits geprägt sind von einer tiefen Erkenntnis, also ich würde sagen, meine ganzen Erkenntnisse, die ich auch in meinen Büchern verarbeite, die kommen aus diesem Raum, weil ich wirklich aus dieser inneren Anbindung, wie ich es nenne, schöpfen möchte. Zugleich weiß ich, dass wenn ich dann irgendwie meins formuliert habe, dann muss ich mich rückkoppeln mit dem Stand der Forschung. Also wirklich mit der Naturwissenschaft, mit dem Empirischen, um eben die Irrtümer zu erkennen, die es auch gibt. Und wenn wir in die Geschichte gucken und sehen, Menschen, die solche Erfahrungen hatten, die haben diesen zweiten Teil oft nicht gemacht. Oft hatten sie auch die Möglichkeit dazu nicht, weil die Forschung nicht so weit war. Aber oft haben sie es auch gar nicht für notwendig gehalten, weil diese Intensität der Erfahrung einfach so stark ist, dass oft diese Idee von, da könnte was falsch sein. Das ist ja noch nicht mehr ein Empfinden von ich, sondern da kommt was durch mich, aber das könnte trotzdem verzerrt sein. Diese Idee kommt oft gar nicht mehr. Und da entstehen ja oft die schlimmsten fanatischen Religionen und Bewegungen, die in der Geschichte der Menschheit ja dann auch eine sehr unheilvolle Rolle gespielt haben.
Wenn Sie zurückblicken auf Vivian Dittmar vor, keine Ahnung, 20, 25 Jahren, ja, in einer Krisensituation, zweifelnd, fragend, vielleicht auch manchmal verzweifelt, ja, und sich heute sehen, wie würden Sie sich heute beschreiben in Bezug auf dieses spirituelle Wahrnehmen der eigenen Existenz?
Der größte Unterschied ist im Sinn erleben. Also ich, wenn ich zurückblicke als junges Mädchen und junge Frau, habe ich ja schon gesagt, dass ich oft einfach das ganze Leben als zutiefst sinnlos erlebt habe. Ich war mir bewusst, wie schnell wir unsere Lebensgrundlage zerstören, wie viele Arten sterben deswegen. Und ich habe keinen Sinn darin erkennen können. Und dem ganzen Leiden und so weiter, das ist ja eine Erfahrung, die viele Menschen machen. Und ich habe gemerkt, dass ich auf der Ebene der Gedanken keine Lösung für diese Sinnfrage finde. Und das war wie ein Labyrinth, in dem ich mich verirrte. Und da, wo ich war, erschien es auch so, als gäbe es keinen Ausweg. Also nicht nur, dass ich ihn nicht finde, sondern in der Logik, wo ich war, gab es ihn nicht. Und was sich verändert hat, ist eben, dass dieses Labyrinth wie explodiert ist oder gesprengt wurde und auf einmal ein größerer Raum in mir da ist, der größer ist als mein Verstand. Ich nenne das den transpersonalen oder transrationalen Raum oder das transrationale oder transpersonale Bewusstsein, wo auf einer Ebene jenseits von Logik ein Sinnerleben da ist und wo ein Sinn erkennbar wird, ohne dass diese ganzen Schrecklichkeiten geleugnet werden. Die sind immer noch da. Und es gibt einen größeren Kontext, wo ein Sinnerleben da ist, was nicht rational erklärbar ist. Also die Welt ist seitdem ja bestimmt nicht besser geworden. Und es gibt aber eine Instanz in mir, die sich immer wieder erinnern kann oder auch rückverbinden kann. Und das ist ja die ursprüngliche Bedeutung von Religion, Religio, Rückverbindung. Dass es dadurch passiert, dass diese Rückverbindung da ist und das gibt Trost in Momenten, die vielleicht auch heute noch natürlich herausfordernd sind, wo eine stille Zuversicht da ist, die trotzdem trägt.
Ist diese Rückbindung oder Rückverbindung eine Rückverbindung in einen Grund des Seins, der größer ist als ich selbst? Ja, genau. Das mich übersteigt.
Genau, deshalb transpersonal. Also es ist größer als ich selbst, übersteigt mich und übersteigt auch meine Lebensspanne.
Würden Sie das benennen wollen oder nicht?
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das zu benennen. Und es gibt ja in unterschiedlichen Religionen und Kulturen und Philosophien sehr unterschiedliche Namen dafür. Und ich finde es einerseits wichtig, darüber zu sprechen und finde es auch spannend zu gucken, warum nennen die einen das Seele, die anderen selbst, die dritten Gott. Ich glaube, das hat gute Gründe. Das hat auch mit verschiedenen Möglichkeiten zu tun, das zu erfahren und das ist gut, sich damit zu befassen. Und zugleich finde ich es wichtig zu benennen, dass es nicht benennbar ist. Wir berühren da den Bereich des Heiligen, den Bereich des Unaussprechlichen. Deswegen gibt es ja dann wiederum in vielen Traditionen ein Verbot, es zu benennen oder darzustellen. Und ich finde gerade diese Vielfalt von Namen, gemeinsam bildet das ein Mosaik der Wahrheit, wo wir aus verschiedenen Richtungen versuchen, etwas zu beschreiben, was sehr, sehr viele Menschen erlebt haben und erleben, was aber immer ein Mysterium bleiben wird und muss.
Vorhin haben Sie gesagt, wir müssen drüber reden, weil das viel mehr Menschen solche Erfahrungen gemacht haben in ihrem Leben. Und zugleich ist das, worum es geht, also das Phänomen etwas Unnennbares. Das ist ja eine Spannung.
Ja. Ich gehe damit so um, dass ich das genau benenne. Also lange dachte ich, muss man gar nicht drüber reden. Ich habe auch sehr lange nicht drüber geredet, aus dem Grund, bis ich irgendwann gemerkt habe, doch, wir müssen darüber sprechen, das ist wichtig. Und zugleich kann ich nur darüber sprechen, indem ich benenne, dass ich das Eigentliche nicht benennen und nicht erklären kann. Und dann merke ich aber, dass wenn ich mit Menschen spreche, die ähnliche Erfahrungen haben oder zumindest irgendwie eine Resonanz damit haben, dass es dann möglich ist, dass die Worte eine Art Fingerzeig sind. Und ich kann es nicht berühren, aber ich kann in die Richtung deuten. Und dann merken wir ja, wir deuten auf das Gleiche. Und dann entsteht eine Resonanz und eine Art Bestätigung oder Rückkopplung, die wir uns sonst vielleicht in Worten suchen würden, die wir aber auf der Ebene der Worte bei dem Thema nicht finden können.
Was ist denn im Rückblick gesehen bis jetzt für Sie das Wichtigste geworden oder das Heiligste geworden?
Das Einzige, was als Antwort auftaucht, was irgendwie sinnvoll erscheint, ist wirklich dieser Moment. Das ist das, was bleibt. Also es ist das, was immer da ist und was immer da sein wird. Das ist für mich die Rückkopplung immer wieder, dieser Moment. Wo es die Möglichkeit gibt, sich zu verbinden. Es gibt auch Zustände, wo das nicht sofort möglich ist. Und ich weiß aber, das Innehalten und das Wahrnehmen des Moments, dann bin ich zumindest da, wo die Tür ist. Die Tür zu diesem Bereich, den wir Ewigkeit nennen könnten, oder das Mysterium oder das Unbenennbare, wo diese Rückverbindung und auch dieses Ressourcieren und dieses Orientieren möglich wird. Also da ist ja ganz vieles, was passiert. Das nährt mich, das orientiert mich, das richtet mich aus. Es gibt mir Sinn erleben. Und dass Religion oder Spiritualität oder wie auch immer wir es nennen wollen, glaube ich, für den Menschen und für seine Gesundheit kein Luxusgut ist, sondern dass es ganz, ganz Wichtiges erfüllt in uns, ohne dass wir, glaube ich, wirklich krank werden.
Vivian Dittmar, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ein Plädoyer für Wandel aus einer spirituellen Lebenshaltung heraus. Vivian Dittmar war das im Gespräch mit Johannes Kaup. Und das ist ebenfalls ein Aufruf zum Wandel, genauer zur Umkehr. Turn back, oh man.
Turn back, oh man, forswear thy foolish way.
And all her people one. Nor till that hour shall God's all will be done. Now, even now, once more from earth to sky, peals forth in joy man's old undaunted cry. Earth shall be fair, and all her people one.
Come here, Jesus, I got something to show you.
Turn back, oh
Ein Aufruf zur Umkehr aus dem Musical Godspell von Stephen Schwartz. Guten Morgen. Sie hören die Lebenskunst, die sich heute mit Themen rund um Wandel und Muße befasst. Im Folgenden wird es gewissermaßen um beides gehen. Denn wenn die Ordensfrau und Philosophin Melanie Wolfers über die Wichtigkeit von wahrer Entspannung spricht, dann würde das für viele bedeuten, ihre Einstellung zu Freizeit grundlegend zu wandeln. Pausen sind heilig, sagt Wolfers, und bezieht sich nicht nur auf das Ruhen Gottes am siebten Schöpfungstag, wie es in den biblischen Texten erzählt wird. Sie erinnert, dass in der Antike, konträr zur heutigen Definition, Arbeit als Unterbrechung der Muße galt. Übrigens, das althochdeutsche Wort Muße bedeutet Gelegenheit, Möglichkeit und meint eine Zeit frei von Leistungsansprüchen, in der sich der Geist entspannen und neu ausrichten kann. Maria Hamer hat mit Melanie Wolfers kurz vor Ferienbeginn gesprochen.
Naturnahe Grünoase steht auf der Gartentür zum Haus im 13. Bezirk in Wien, in dem die Salvatorianerinnen ihre Wohnungen haben. Hier empfängt mich Melanie Wolfers mit einem strahlenden Lächeln und führt mich gleich in den Garten.
Also eine Mitschwester von mir, Elisabeth, die hat einen grünen Daumen, die hat hier den Garten unendlich schön gemacht und ganz viele Insektenhäuser und Vogelnistkästen. Eher um diese Natur, die so unglaublich lebenswert ist, um ihr in dem Maße, wie wir können, einfach auch einen guten Raum zu ermöglichen.
Die Natur will nichts von mir. Ich kann einfach sein, sagt die 55-jährige Theologin, Philosophin, Ordensfrau, Podcasterin, Rednerin und Autorin.
Ja, man hört jetzt ja auch die Vögel. Und wenn ich im Grün bin oder wenn Menschen im Grün sind, können sie bisweilen so spüren, was es heißt, lebendig zu sein. Also ich glaube, Albert Schweitzer hat mal den Satz gesagt, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und wenn wir das erfahren, irgendwie so diese Verbundenheit mit dem Lebendigen, wenn ich jetzt wie jetzt den Wind auf der Haut spüre und man ihn vielleicht auch hört und die Haare im Wind sind, dann bin ich so ganz im Sensitiven, im Körperlichen. Und das verbindet mich mit der Umwelt und ich merke, die Natur ist nicht nur Umwelt, sondern Mitwelt. Ich bin ein Teil des Lebendigen.
In der Natur, insbesondere auch bei langen Wanderungen, tankt die gebürtige Deutsche, die ihre ersten 18 Lebensjahre am Meer verbracht hat, Kraft. Melanie Wolfers führt mich an einer kleinen Wiese mit Margeriten vorbei zu Rosen, von denen einige die gleiche Farbe haben wie ihr Shirt, das sie über den Jeans trägt, und weist mir den Weg hinein in ihr ebenerdiges Arbeitszimmer.
Also ich habe hier eine blaue Wand, die habe ich selber gestrichen und ich liebe sie, weil ich komme vom Meer und ich habe auch echt immer Heimweh nach dem Meer. Und ich habe erstmal irritierte Blicke geerntet. Aber ist das nicht ein strahlendes, tiefes Blau? Und das inspiriert mich, weil ich finde, Denken hat auch was damit zu tun, so den Geist schweifen zu lassen in die Weite. Und Blau ist für mich mit Himmel und Meer verbunden. Wellen, Wind und Weite, mein persönliches WWW. Wellen, Wind und Weite. Genau, und das inspiriert mich beim Schreiben meiner Bücher oder beim Vorbereiten meines Podcasts.
Und hier beschäftigt sich Melanie Wolfers auch mit dem Thema Muße und sagt:
Ja, wenn man irgendwie so sagt, oh, ich brauche mal eine Pause, dann ist das so, oh, ich bin jetzt echt kraftlos. Und das ist ganz schnell, wird das von anderen oder auch von einem selbst als so eine Erschöpfung und als ein Zeichen von Schwäche angesehen. Und das stimmt nicht. Also auf jeden Fall nicht die Deutung, ein Zeichen von Schwäche, weil es gehört einfach zu unserem Menschsein, dass wir nicht wie eine Maschine im Dauertakt funktionieren, sondern dass wir in einem Rhythmus leben von Aktivität und Ruhe, von Anspannung und Entspannung. Das ist der Rhythmus des Lebendigen und nicht ein Zeichen von Schwäche.
Pause machen, um Kraft zu schöpfen, um nachher wieder besser, was auch immer, machen zu können, führt die quirlige katholische Ordensfrau mit den kurzen blonden Haaren und den strahlenden Augen weiter aus. Sie selbst brach 2004 ihre vielversprechende Universitätskarriere ab und trat in die Ordensgemeinschaft der Salvatorianerinnen in Österreich ein. Ohne professoralen Unterton, sondern mit der ihr eigenen Begeisterung und scheinbaren Leichtigkeit erklärt sie mir zudem, dass das Wort Urlaub vom Althochdeutschen erlauben abstammt und mit Machtstrukturen zu tun hat Und?
Im Lateinischen heißt Muse, Pause, Muse, Otium. Und Arbeit, Beschäftigung heißt Negotium. Da wird deutlich, Otium ist das primäre Wort, das ist die Muse, die Ruhe, die zweckfreie Zeit. Und die Negation der Muse ist die Arbeit. Das heißt, der primäre Bezugspunkt ist die Ruhe, die Muse und die Arbeit dient dem, dass ich wieder Muse haben kann und nicht umgekehrt, also Pause, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um Muse haben zu können.
Und das sei ganz konträr zum vorherrschenden Menschenbild in einer von Leistung und Aktivität bestimmten Zeit, weiß die Seelsorgerin, die unzählige, vor allem junge Menschen begleitet. Die fragt sie manchmal auch nach dem Ruhen Gottes, von dem in der biblischen Genesis, in der Schöpfungsgeschichte die Rede ist.
Und wenn das Menschen aus dem christlichen Kontext sind, frage ich sie manchmal, du, sag mal, weißt du eigentlich, an welchem Tag Gott die Schöpfung vollendet hat, so nach der biblischen Erzählung, ne, im Genesis 1. Und dann, am sechsten Tag, weil da war er ja fertig mit der Welt. Am siebten Tag hat er ja geruht. Also am sechsten Tag hat er die Welt vollendet. Dann sagte ich, nee, schau mal, wie es in der Bibel heißt. Dort heißt es nämlich, am siebten Tag vollendete Gott die Schöpfung und er ruhte am siebten Tag. Und er erklärte diesen Tag für heilig, weil er an ihm ruhte. Das heißt, so in diesem schöpfungstheologischen Verständnis wird die Schöpfung vollendet oder Gott vollendet die Schöpfung nicht, wie wenn er fertig ist mit seiner Arbeit, in die Hände klopft und sagt, so, gut ist jetzt, sondern die Schöpfung vollendet sich in der Ruhe. Das heißt, indem, es gibt ein wunderbares Bild im Freiburger Münster, so eine Skulptur, wie der Schöpfer da so ruhend sitzt auf einem Stuhl, so ein bisschen buddhamäßig, und so auf die Schöpfung schaut, also das Werk betrachtet, sich daran freut, Beziehung aufnimmt. Und hier wird was ganz Wichtiges, finde ich, deutlich. Also wenn man christlich oder biblisch glaubt, im Menschen steckt eine Gottebenbildlichkeit oder uns eignet eine göttliche Dimension, wird deutlich, das Göttliche ereignet sich im Schöpferischen, im Kreativen und in der Ruhe, in der Muße, in der Feier, in Beziehung aufnehmen.
Melanie Wolfers geht es um das Ausschöpfen der Möglichkeiten, um ein Innehalten, um Achtsamkeit und Kontemplation. Und sie weiß als erfahrene Seelsorgerin, Freizeit muss nicht Muße sein.
Natürlich kann man, wenn man erschöpft von der Arbeit ist, sich abends vor den Laptop setzen und eine Netflix-Serie anschauen. Ist ein bisschen erholen, ein bisschen Ablenkung. Aber wenn man das immer als Pause macht, ist man hinterher irgendwie eher ausgelutscht, weil dann das Gehirn ja weiter auch mit ganz vielen Impulsen gefüttert wird. Und Pause hat ganz viel damit zu tun, jetzt erstmal auf hirnphysiologischer Ebene, dass wir mal runterfahren, dass wir die Medien ausschalten, dass wir Impulse ausschalten, damit unser Gehirn mal in diesen berühmten Default-Modus kommt, wo es einfach so ein zweckfreies Dasein gibt. Und von daher hat Pause, hat das mit Ruhe zu tun, Ruhepause. Und das heißt nicht, dass man jetzt nur irgendwie auf Meditationshocker sitzen sollte und Ruhe gibt, sondern für jemanden kann Pause sein, spazieren zu gehen in der Natur oder sich wirklich ganz in Ruhe hinsetzen und ganz bewusst ein Musikstück hören, was so zu Herzen gehen kann.
In Mußezeiten spielt Melanie Wolfers, der ein Unfall in Jugendjahren ihre Konzertflötistinnenlaufbahn beendete, nun wieder gerne Querflöte. Musik und Zeit in der Natur, ihre Gebets- und Meditationszeiten als katholische Ordensfrau und, so erzählt sie mir mit einem verschmitzten Lächeln, da wären dann auch noch
diese kleinen Zeitsplitter im Alltag, wo ich Pause machen kann, wenn ich auf die U-Bahn warte, wenn ich warte, dass das Wasser im Wasserkocher kocht. Also ganz bewusst diesen Augenblick des Nichtstuns, des Wartens zu nutzen. Und zwar zu nutzen im Sinne von einfach spüren, was jetzt ist, was in mir ist, was um mich ist. So die kleinen Zeitsplitter im Alltag nutzen.
Das sei eine ganz bewusste Entscheidung, sagt die katholische Ordensfrau in Jeans und bunter Bluse und schaut nun nicht mehr direkt in meine Augen, sondern hinaus in den Garten. Nachdenklich erzählt sie vom psychologischen Phänomen des Horror Vacui, dem tiefen Unbehagen, der Angst vor Leere und Stille. Und dass dieses Gefühl bei einigen Menschen mächtiger sei als die Sehnsucht nach Ruhe. Muße, das ist für Melanie Wolfers eine geschenkte Zeit. Eine Zeit, in der könne man
aufmerksam werden auf das, was uns wirklich wichtig ist und so mit dem göttlichen Geheimnis des Lebens in Berührung kommen. Und das meint so Pause in Vollendung, denke ich. Also wo wir mit dem Augenblick mit uns selbst verabredet sind, mit dem Augenblick in Berührung kommen. Und es gibt einen wunderbaren Satz von Martin Buber, dem Religionsphilosophen, der sagt, die Gegenwart ist das Gewand Gottes. Die Gegenwart ist das Gewand Gottes. Dort, wo ich mit der Gegenwart in Berührung komme, komme ich mit mir und dem Göttlichen in Berührung.
Mit mir und dem Göttlichen in Berührung kommen. Pause in Vollendung. Es sind wunderbare Gedanken und auch Vorsätze, die noch lange nach der Begegnung mit Melanie Wolfers in mir nachklingen.
Maria Hamer war zu Besuch bei Melanie Wolfers und ganz in derem Sinn heißt es jetzt bei Johann Sebastian Bach: Ich bin vergnügt in meinem Glücke.
Ich bin vergnügt.
Ich bin vergnügt mit meinem Glücke. Eine Arie aus der gleichnamigen Kantate von Johann Sebastian Bach. Gesungen hat Dorothee Mielz. Das war die Lebenskunst am 1. Juli-Sonntag. In einer Woche steht Bruder David Steindl Rast ganz im Mittelpunkt. Denn der weltbekannte Benediktiner und geistliche Lehrer feiert genau an diesem Tag Geburtstag. Seinen 100. Für heute verabschiedet sich Martin Groß und wünscht Ihnen noch einen guten Tag.
Ö1, der Festspielsender, bringt Ihnen auch diesen Sommer die großen und kleinen Festivals des Landes zu Gehör. Mehr als 140 Konzerte von über 30 österreichischen Festivals, darunter Live-Übertragungen von den großen Opernbühnen der Salzburger und der Bregenzer Festspiele. Dazu die Höhepunkte des Dürriarte, des karinthischen Sommers, der Innsbrucker Festwochen der alten Musik, der Schubertiade, des Jazzfestivals Saalfelden und aktuelle Weltmusik von Glatt und Verkehrt. Sowie freitags das Intrada Festivalmagazin und sonntags der Ö1 Kulturtalk mit Gesprächen zum aktuellen Festivalgeschehen. Alle Informationen erhalten Sie auch unter oe1orf.at/festspielsender.